Alle von Gott geliebte Geschwister, unser heutiges Thema, etwas von dem herrlichen Evangelium. Evangelium, die gute Botschaft, Evangelium, die frohe Botschaft. Beides ist wahr. Es ist eine gute Botschaft und es ist eine frohe Botschaft. Es will unser Herz froh machen, möchte der Herr es auch heute Morgen schenken. Bevor wir an die vier Strahlen gehen, die unser Bruder schon angekündigt hat, Gnade, Rettung, Frieden, Herrlichkeit, etwas Allgemeines. Ich liebe den Anfang vom Römerbrief. Der Römerbrief führt hier hinein in die ganze Heilsgeschichte Gottes und fängt an, Paulus hat den Brief geschrieben. Er nennt sich ein Knecht Gottes. Dann sagt er, er ist berufen. Und dann sagt er, er ist abgesondert. Drei Ausdrücke, Knecht, berufen, abgesondert. Wozu? Zum Evangelium Gottes. Also wir spüren, es braucht eines Rufes Gottes, dass man am Evangelium teilhaben darf. Und das möchte der Herr, dass wir alle am Evangelium teilhaben, im Evangelium leben und dass das Evangelium auch in unseren Herzen wohnt. Er nennt das Evangelium Gottes. Versteht man? Ja? Wenn nicht, müssen wir mal die Hand hochheben. Also Evangelium Gottes. Gott ist die Quelle der guten Botschaft, der frohen Botschaft. Alles, was wir für Evangelium in uns aufnehmen, kommt direkt aus dem Herzen Gottes. Es ist also im Evangelium etwas ganz anderes als unter dem Gesetz. Im Gesetz geht es in die Stanzen. Wenn wir Evangelium haben, geht es aus dem Herzen Gottes direkt zu unseren Herzen. Und dann heißt es weiter, Evangelium Gottes über seinen Sohn. Wenn man uns etwas anderes bringt unter dem Namen Evangelium, dann ist es nicht das Evangelium der Bibel. Evangelium der Bibel hat immer den Inhalt des Sohn Gottes. Der Sohn Gottes will uns begegnen, der Sohn Gottes will uns groß und herrlich heißen. Und dann sagt Paulus da im Römerbrief, dass das Evangelium in heiligen Schriften zuvor verheißen ist. Das erfreut mich. Im Alten Testament Evangelium zuvor verheißen. Wenn man allgemein fragt, wie ist es mit der Bibel, Altes, Neues Testament, da sagt man meistens ja, Altes Testament, Gesetz, Neues Testament, Evangelium. Ist richtig, aber nur zum Teil. Denn im Alten Testament hat Gott nicht zuerst das Gesetz gegeben, Gott hat zuerst Verheißungen gegeben. Und wenn wir Paulus begleiten auf seiner ersten Missionsreise und an seine erste Missionspredigt, die uns überliefert ist, die war in Antiochien, dann sagt unter anderem, dass Gott nun seine Verheißung an uns erfüllt im Evangelium. Ich finde die Botschaft so wunderbar, dass alles, was Gott verheißen hat, kommt nun durch das Evangelium hinein in unser Herz, in unseren Glauben. Also Evangelium Gottes zuvor verheißen. Wir kommen vielleicht mal drauf beim Betrachten dann. In Galater 3, Vers 8 haben wir auch ein schönes Wort. Da sagt Gott, dass er dem Abraham ein Zuvor-Evangelium gegeben hat. Es wird zwar selten so genau übersetzt. Bei Abraham gab es schon ein Evangelium, aber es war ein Zuvor-Evangelium. Evangelium ist erst gekommen im Neuen Testament. Und wenn wir da die ganze Abrahams Geschichte sehen, dann sehen wir, Gott hat ihm wunderbare Verheißungen gegeben und all diese Verheißungen, die sind zuvor Evangelium. Wenn wir nur an die große Verheißung denken, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter. Und alle, die Abraham und den Samen Abrahams segnen, die werden auch gesegnet werden. Ein wunderbares Evangelium. Im Alten Testament gibt es einen Propheten, das ist der Jesaja, der wird der Evangelist unter den Propheten genannt. Und wenn man den Jesaja durchliest, kann man es verstehen, dass man ihn so nennt. Aber eins tritt noch hervor, viermal bringt er das Wort frohe Botschaft. ist also ein Hinweis auf das Evangelium. Zion wird genannt Verkündigerin der frohen Botschaft. Jerusalem, Verkündigerin der frohen Botschaft. Oder Jesaja 52, wie lieblich sind die Füße der Botschaft, frohe Botschaft des Friedens bringt. Oder Jesaja 61, ein Verheißungswort auf den Messias. Der Geist des Herrn ist auf ihn, der Herr hat ihn gesalbt, hat ihn gesandt, frohe Botschaft zu bringen. Also wir sehen, im Alten Testament leuchtet uns schon das Wort von der frohen Botschaft immer wieder auf. Das Wort Evangelium kommt im Neuen Testament 76 Mal vor. Und am häufigsten in den Briefen des Apostels Paulus, da kommt es 60 Mal vor. Wir merken also, dass wir da in besonderer Weise das Wort von der frohen Botschaft haben. Und nun wollen wir nach einer kurzen Einleitung zu den vier Strahlen des Evangeliums kommen. Zuerst das Wort von der Gnade. Da heißt es in der Apostelgeschichte 20, Vers 24, Paulus schreibt da, dass ich meinen Lauf mit Freude vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen, das Evangelium der Gnade Gottes. Er hat einen Dienst empfangen, der Apostel Paulus. Man kann vieles lernen, aber entscheidend ist immer wieder, dass man es vom Herrn empfängt. Auch auf dem Wege des Lernens. Es muss immer wieder vom Herrn direkt zu uns kommen. Ich habe es empfangen. Und das erfüllt ihn mit Freude, diesen Dienst zu tun, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Das Wort der Gnade, Charis, kommt 156 Mal im Neuen Testament vor. Ist eigentlich eine ganz wunderbare Zahl. Es ist nämlich genau 6 mal 26. 6 ist die Zahl des Menschen und 26 ist der Zahlenwert von dem Namen Yahweh oder Jehova. Das heißt also, der Mensch bedarf immer der Gnade Gottes. Und das ist schön, wenn das zusammenkommt. Ein bedürftiger Mensch, der nach der Gnade Gottes das Verlangen hat und nach der Gnade Gottes greift. Und darum ist es gut, dass immer wieder das Wort der Gnade verkündigt wird. Das Wort Gnade, Charis, ist ja in der Wurzel verwandt mit dem Wort Chara. Und Chara heißt Freude. Evangelium, frohe Botschaft, passt genau dazu, dass man immer wieder den Eindruck hat, wer vom Evangelium Gottes, vom Evangelium der Gnade berührt ist und erfüllt ist, der muss auch irgendwie in die Freude eintreten, die der Herr gibt. Das hat nichts mit der lärmenden Freude dieser Welt zu tun. Das kann sich tief innerlich abspielen im Herzen, aber der Herr vermag immer wieder tiefe Freude zu geben. Denkt dabei jetzt mal an den Bruder Hans Heck, der mal erzählte, da kann es vorkommen, ich knie nieder an meinem Stuhl, bin schwer beschwert, möchte weinen wegen diesem und jenem und in meinem Herzen spüre ich eine tiefe innere Freude. Ja, das kann aber Menschen Gottes sein, dass man in dieser Spannung doch die Freude Gottes erlebt, weil man die Gnade Gottes in seinem Herzen tragen darf. Wir haben ja besonders die Briefe des Paulus, die alle anfangen mit diesem wunderbaren Gruß, Gnade und Friede. Heinrich Langenberg sagt so schön, die Gnade, die führt uns heraus aus dem Todeswesen, in dem wir alle von Natur aus sind, und führt uns hinein in den Frieden, in die heile Welt Gottes. Und da möchten wir alle ja hinkommen, dass wir in das Heilsein Gottes kommen, dass unser ganzer innerer Mensch in die Heilung Gottes eintritt. Ich sagte, Gnade kommt unmittelbar aus dem Herzen Gottes. Gnade kommt hinein in unser Herz und darum ist das Erleben der Gnade immer wieder eine ganz persönliche, direkte Beziehung mit unserem Herrn, mit unserem Gott und Vater. Wenn wir ein Evangelium der Gnade haben, da steht auch in einer wunderbaren Beziehung dazu, dass wir auch einen Gott aller Gnade haben. Soweit ich weiß, steht es 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott aller Gnade aber. Wunderbar, dass Gott für alles Gnade hat. Für die Freude, in der wir stehen, für den Schmerz, den wir haben, in der Jugend, im Alter. Gott hat immer und in allem Gnade. Vielleicht ein paar Gedanken noch zu der Gnade. Zunächst erleben wir einmal Vergebungsgnade. Das brauchen wir. Da heißt es in Epheser 1, Vers 7, wir haben die Erlösung, wir haben die Vergebung der Sünden. Wie? Nach dem Reichtum seiner Gnade. Es ist was Wunderbares, dass wir Erlösung und Vergebung haben dürfen, ja nicht gerade nur soeben, dass es reicht. Nein, wir haben es nach dem Reichtum seiner Gnade. Das wird unser erstes Erleben sein, dass die Gnade Gottes uns begegnet, die Gnade Gottes unser Herz erfüllt, uns frei macht, eine schwere Last von unserem Leben wegnimmt. Aber wenn man dann diesen Vers weiterliest, dann spürt man etwas von dem Reichtum der Gnade. Dass Gnade nicht nur damit zusammenhängt, dass ein Mensch gerade noch mal begnadigt wird, sondern dass Gnade immer ein Schenken Gottes ist. Wenn man es nämlich weiterliest, wir haben das nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns überströmen lässt, in aller Weisheit und aller Einsicht des Verstandes. Wozu? Gott will uns kundtun das Geheimnis seines Willens, das er in sich selbst festgelegt hat, für das er eine ganze Fülle an Zeiten angeordnet hat. Er will einmal das ganze All unter dem einen Haupt des Christus zusammenfassen. Und da staunen wir, dass Gnade so etwas Großes ist. Wenn Reichtum der Gnade überströmt, dann eben hinein, auch in alle Weisheit, in alle Einsicht des Verstandes, dass wir anfangen, Gedanken Gottes zu verstehen. Und dann brauchen wir einfach diesen wunderbaren Reichtum der Gnade. Und wir sehen, wenn einmal Gnade Gottes begonnen hat in unserem Leben mit der Vergebung, Gott will weitergehen. Da haben wir als zweites eine Bewährungsgnade. Er soll immer wieder kommen vor den Thron seiner Gnade, dass wir Gnade empfangen, der ganzen Spannung unseres Lebens, dass unser Leben bewährt wird. Und dann hat Gott eine Vollendungsgnade. Da gibt es ein schönes Wort in 1. Petrus 1, Vers 13. Setzet eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Wer vielleicht eine Rückerinnerung hat, so 1950, ein paar Jahre danach, dann habe ich dieses Wort 1. Petrus 1, 13 immer wieder gehört. Man lebte damals in einer ganz starken Naherwartung des Herrn. Der Herr wird bald kommen. Heute fast etwas ruhiger geworden, aber ich finde immer wieder Kinder Gottes, die sagen, es kann gar nicht mehr lange dauern, der Herr müsste bald kommen. Und da ist es schön, auch ein solches Wort zu kennen. Setzet eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Er hat damals ein bisschen gerechnet, auch nicht. Hat sie das versucht auszumalen. Manche hat gesagt, ja, guck mal an, wenn ich schon 50% erreicht habe, dann bringt der Herr nochmal 50% mit. Wenn ich gar schon 80% erreicht habe, dann bringt der Herr die restlichen 20% mit. Wie es auch sein mag, wir dürfen uns freuen. Der Herr hat auch eine Vollendungsgnade für jedes seiner Kinder. Wenn er wiederkommt, der Herr, er bringt für jeden Gnade mit. Ein anderer Leitklang, wir sind eingeladen zu Jesus. Und da heißt es, Johannes 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Wir sollten also nie Mangel an der Gnade Gottes haben. Es ist ein unendlicher Reichtum da, wir kommen noch dran. Ein unendlicher Reichtum an Gnade da. Wir werden ihn nie ausschöpfen können. Aber wir sollten immer wieder kommen und aus seiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade. Vielleicht denken wir Älteren dran, als wir vielleicht vor 40, 50, 60 Jahren zum ersten Mal die Gnade in unserem Gott erleben, erfahren und erlebt haben, wir waren irgendwie beflügelt. Und da mag es vielleicht gekommen sein, ja, dass dann irgendwie ein gewisser Mangel da war. Wir waren nicht mehr so froh und so frisch in dem Reichtum der Gnade Gottes. Dann mögen wir vielleicht an ein Wort denken, das Paulus den Korinthern geschrieben hat. Er wollte zu ihnen kommen, warum? Auf dass sie eine zweite Gnade hätten. Also wenn wir vielleicht in einem solchen Stadium sind, dann will das Evangelium der Gnade Gottes uns sagen, du darfst jetzt eine zweite Gnade empfangen. Gott hat wirklich Gnade für dich. Und dann gibt es ein drittes. Steht bei Jakobus in seinem Brief. Naja, manche kennen Jakobus nur unter dem Wort von Luther, eine strohende Epistel. Aber wenn man Jakobus richtig liest und eine Überschrift hat, dann ist es ein ganz wunderbarer Brief. Denk gerade an meinen Bruder, der sagte mir mal, ach, mit dem Jakobusbrief habe ich meine Schwierigkeiten. Da sagte ich, du, ich habe eine Überschrift. Jakobus, der heile Mensch. Wir kamen dann an einer gewissen Zeit wieder zusammen und da sagte er, du, das ist wahr. Und dann dachte er dran, Jakobus war ja der Bruder des Herrn Jesus. Er hat also den Herrn Jesus in seinem ganzen Werden erlebt und hat etwas gemerkt von dem heilen Menschen. Er wollte also in seinem Brief seine Empfänger des Briefes dahin führen, dass sie heile Menschen werden. Und darum steht auch in Jakobus dieses schöne Wort, Jakobus 4, Vers 6. Gott aber gibt größere Gnade. Wir dürfen also Gnade haben, dürfen eine zweite Gnade ergreifen und dürfen dann zu dem Gott aller Gnade kommen. Gott aber gibt größere Gnade. Vielleicht noch ein letztes Wort von der Gnade. Da haben wir im Titusbrief, Kapitel 2, 11 bis 13, dieses schöne Wort. Die heilbringende Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Damit beantwortet sich die Frage, wem dürfen wir diese Botschaft bringen von der Gnade Gottes? Gott sagt, allen Menschen. Allen Menschen dürfen wir die Gnade anbieten. Und dann heißt es, die Gnade ist erschienen heilbringend. Wir dürfen das Heil allen Menschen anbieten. Ja, was anderes ist um die Berufung. Die können wir nicht allen Menschen anbieten. Da ist es Gott selbst, der dann beruft, eine Berufung schenkt hinein in das Leben Gottes. Aber die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend allen Menschen. Aber dann geht es wunderbar weiter. Diese Gnade, die heilbringend erschienen ist für alle Menschen, dann heißt es weiter, erzieht uns. Nun ja, wir alle beobachten das Leben und wir sehen Menschen, die haben von Haus aus eine gute Erziehung. Wir haben aber schon manchen Menschen erlebt, da fehlt die Erziehung. Und wenn man heute so manche Wanderung macht und sieht, wie alles so weggeworfen wird, Blechbrüchsen und so weiter und so weiter, dann fragt man, wo ist die Erziehung geblieben? Gab es früher nicht. Aber es gibt nicht nur eine äußere Erziehung, es gibt eben auch eine innere Erziehung, eine Erziehung hinein in das Leben Gottes. Und da ist es die Gnade, die den Menschen Gottes erzieht. Und darum ist es so schön, ein Mensch der Gnade Gottes zu sein. Ich habe heute Morgen, als ich an das Wort der Gnade nochmal dachte, an diesen einen Liedervers gedacht, wo es heißt, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Alles dürfen wir aus seiner Fülle nehmen, Gnade um Gnade, auch die Gnade der göttlichen Erziehung. Und Paulus nennt gleich, in welcher Weise die Gnade uns erzieht, wird in einer dreifachen Weise gesagt, Blick auf die Vergangenheit, Blick auf die Gegenwart und Blick auf die Zukunft. Die Gnade erzieht uns in der Vergangenheit, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen. Das ist wahr. Wenn man die Gnade Gottes erlebt, die direkt von Gott in unser Herz hineinkommt, dann hat die Gottlosigkeit ein Ende. Und wie steht es mit den weltlichen Lüsten? Schrift sagt uns, die Lust dieser Welt vergeht. Es gibt eine höhere Lust, zu der werden wir dann eingeladen. Steht schon im Alten Testament, wie heißt es da, Psalm 37, habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wenn man also die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnet, ach ja, man sagt, ihr armen, frommen Leute, ihr habt gar nichts mehr von der Welt. Ach, wenn die wissen, wie froh unser Herz wird, wenn wir die Gnade Gottes völlig ergreifen und uns erziehen lassen. Das Verleugnen, es gibt immer einen größeren Reichtum. Dann erzieht uns die Gnade für die Gegenwart, dass wir besonnen, gerecht und gottselig leben. Besonnen könnte man auch sagen, vernünftig. Dass man ein gesundes Urteil hat, ein gesundes Wort. Gerecht. In einer anderen Besetzung fand ich, die haben das Wort wiedergegeben mit bescheiden. Es ist auch schön, wenn die Gnade Gottes uns in diese Weise erzieht, dass wir eine gewisse Bescheidenheit haben. Eignet sich durchaus einem Menschen Gottes. Und dann führt sie uns in die jetzige Zeit hinein, in die Gottseligkeit. Die Gottseligkeit ist ein schönes Wort. Wird ja unterschiedlich übersetzt. Eusebia, wie soll man es wiedergeben? Frömmigkeit, Gottseligkeit, gibt so verschiedene Übersetzungen. Mir ist aufgefallen, dass der Apostel Paulus dieses Wort sehr häufig gebraucht, aber nur in seinen letzten Briefen, in den sogenannten Pastoralbriefen, also Timotheus und Titus. Da führt er uns hinein in die Gottseligkeit. Und nun auch die Gnade, sie erzieht uns, dass wir eintreten in diese Gottseligkeit. Wenn der Paulus sagt, sie hat die Verheißung des jetzigen und des zukünftigen Lebens. Wir merken also, und die Gottseligkeit ist es ein besonderes göttliches Geschenk. Und dann erzieht uns die Gnade im Blick auf die Zukunft, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Und das ist schön, wenn die Gnade uns diesen Blick immer wieder schenkt. Denn dann sind wir Menschen der Hoffnung. Und eins ist wahr, liebe Geschwister, ohne Hoffnung kann man kaum leben. Die Menschen brauchen draußen auch eine Hoffnung. Der nächste Urlaub, das nächste Auto und was sie alles an Hoffnungswünschen haben. Wie reich sind wir? Wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Und wir dürfen beten, komme bald, Herr Jesu. Vielleicht darf ich nur eins von der Gnade sagen. Ich war ja eine Zeit lang in Württemberg und in Württemberg habe ich oft das Wort gehört von der vorlaufenden Gnade. Dann haben sie gerne erzählt von ihrem Onkel, von der Tante, von den Eltern, Großeltern, denen das Wort des Evangeliums gebracht haben, dass sie die Gnade Gottes erleben und erfahren konnten. Das war mir ihre vorlaufende Gnade. Da fällt mir eine Schwester ein, da habe ich dann mal gesagt, die vorlaufende Gnade geht noch viel weiter zurück. Und als ich es gesagt habe, wie weit sie zurückgeht, da war noch keine Zeit, da war noch kein Raum, da hat Gott schon Gnade bereitgestellt. Ich war überrascht, das hat sie gar nicht so interessiert. Ihre vorlaufende Gnade an ihren Verwandten war ihr wichtiger. Aber ich meine, es ist ein wunderbarer Gedanke. Gott hat gar nicht gewartet, bis unsere Probleme und Problemchen da sind, um uns dann etwas Gnade zu geben. Gott hat, ehe es Zeit gab, ehe es den Raum gab, hat Gott Gnade bereitgestellt in einer unendlichen Fülle. So dürfen wir jetzt kommen, dürfen Gnade um Gnade nehmen und dann ist die Gnade noch lange nicht erschöpft. Paulus zeigt uns, wie weit es mit der Gnade geht. Epheser 2, Vers 7 steht es. Er will in den kommenden Zeitaltern, in den kommenden Äonen, also nicht nur in einem nächsten, sondern in den ganzen weiteren Äonen, will er uns den Reichtum seiner Gnade überströmend schenken in seiner Güte. Wenn man solche Worte einmal liest, ja, beinahe gesagt, man muss er dann zerkauen auf der Zunge, dass man solches Wort in seiner ganzen Tiefe in sich aufnimmt, fängt man zu staunen. welch ein Reichtum Gott an Gnade hat. Mir ist es also auch eine Freude, dass die Bibel nicht nur sagt, wir sind begnadigt, das sind wir. Kommt immer wieder vor, dass irgendein Verbrecher begnadigt wird. So sind wir begnadigt im Blick auf unsere Sünde. Aber die Bibel sagt auch, wir sind begnadet. Man sagt zu einem Künstler nicht, du bist ein begnadigter Künstler. Er sagt, ich habe da nichts verbrochen. Nicht. Aber er ist begnadet. Und so sind wir von Gott begnadet, dass wir durch die Gnade, ja, göttlich leben können. Wie wir es ja gerade aus dem Titus gesehen haben, die Gnade erzieht uns. Wir sind begnadete Menschen. Aber damit möchte ich jetzt mit der Gnade schließen. Es ist gerne eine herrliche Botschaft, wenn wir in die Gnade Gottes hineinschauen dürfen. Wir haben noch ein Wort von der Gnade. Durch die Gnade seid ihr errettet. Und damit kommen wir zu einem zweiten Punkt. Evangelium des Heiles oder Evangelium der Errettung. Da sahen wir zur Gnade der Gott aller Gnade. Und bei dem Evangelium der Errettung, da sehen wir, Gott ist ein Gott der Rettung. Das ist sein Name. Er rettet, er will retten. Und es ist wunderbar, dass er uns das durch sein Wort immer wieder nahe bringt, dass bei ihm die Rettung ist. Als er Josef nicht wusste, wie er sich verhalten soll, seiner Maria gegenüber, bekam er ja eine göttliche Botschaft, die ihm das erklärte, was in Maria geschieht. Und kriegt gesagt, es wird ein Sohn geboren. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und da kommt die Begründung, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Darum der Name Jesus. Jesus heißt, in ihm ist Rettung. Er ist der, in dem Gott die Rettung gibt für seine ganze verlorene Schöpfung. Und darum haben wir das Wort der Bibel im Alten und im Neuen Testament, wer den Namen des Herrn anruft, der wird errettet werden. Da merken wir, wie herrlich und wie wunderbar dieser Name Jesus ist. Damals hat schon mancher gesagt, dass dieser Name der schönste ist. Und die Bibel sagt, er hat ihm einen Namen gegeben, der Vater, der über alle Namen ist. Dass einmal dem Namen alle Knie sich beugen werden. Und darum, wie wunderbar, wenn man diesen Namen anrufen darf, in dem allein Rettung ist. Und nun sehen wir, Evangelium der Rettung fängt an, dass wir den Namen des Herrn anrufen und werden herausgenommen aus dem Machtbereich der Finsternis, werden hineinversetzt in eine neue Welt, in die Welt des Lichtes Gottes, in das Leben Gottes, in die Wahrheit hinein. Aber nun haben wir ein anderes Wort, Philipper 3, 20 und 21. Unser Bürgertum ist in den Himmeln. Wenn wir ein Eigentum Jesu sind, dann sind wir alle Himmelsbürger. Und dann heißt es, von daher erwarten wir Jesus als unseren Erretter. Da möchte man fragen, ja, wir kennen doch Jesus schon als Erretter. Warum sollen wir Jesus als Erretter erwarten? Nun, man muss weiterlesen. Er wird den Leib unserer Niedrigkeit umgestalten, hinein in die Gleichförmigkeit der Herrlichkeit seines Leibes. Ich glaube, es wurde auch gebetet. Wir haben die Erlösung. Und dann heißt es wieder, wir erwarten die Erlösung. Ja, wieso? Wir erwarten die Erlösung unseres Leibes. Wir haben diesen Schatz, sagt Paulus, wie? In irdenen Gefäßen. Keiner kann erkennen, welch ein Reichtum in einem Kinde Gottes ist. Und darum, wir haben die Errettung und wir erwarten den Erretter. Und dann wird auch die Niedrigkeit des Leibes umgestaltet hinein in die Gleichförmigkeit der Herrlichkeit seines Leibes. Und darum ist es so wichtig, dass diese Botschaft immer wieder weitergesagt wird. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name gegeben, in dem wir errettet werden müssen, als allein dieser wunderbare Name Jesus. Und dann dürfen wir erfahren, dass dieses Wort der Rettung ein ganz umfassendes Wort ist. Ich habe mir einige Worte herausgeschrieben, ich habe es im griechischen Wörterbuch gefunden. Zur Rettung gehört Befreiung. Er befreit uns aus der Macht der Finsternis. Gehört Sicherheit dazu, zur Rettung. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Gehört Bewahrung dazu, es gehört Heilung, gehört Gesundheit dazu. Rettung umfasst unser ganzes inneres neues Leben. Zur Rettung gehört Gerechtigkeit, Rechtfertigung, Heiligung, Lösung, Versöhnung, Vergebung, Verherrlichung. Hier spüren wir, welchen ungeheurer Reichtum in dieser wunderbaren Botschaft ist, Evangelium der Errettung. Deswegen ist es etwas Großes, wenn ein Mensch den Namen des Herrn anrufen darf. Und wenn er dann erkennt, dass dieser Herr wirklich der Herr seines Lebens geworden ist. Also wir sehen, in dem Evangelium der Rettung, da liegt unser Heilsanfang. Wir rufen den Namen des Herrn an, glauben an ihn und kriegen Gewissheit. In der Rettung unseres Herrn liegt unsere ganze Heilsdurchführung. Gott ist ein Gott der Rettungen. Wir dürfen immer wieder die Rettungen Gottes in unserem Leben erfahren. Und viele Alte können Zeugnis davon ablegen. Mir fällt gerade ein, sagen wir mal eindrucksvoll, in einer Versammlung, eine Schwester, 80 Jahre, sollte sich ein Lied wünschen, weil sie Geburtstag hatte. Dann hat sie das Lied sich gewünscht, keiner wird zu Schanden. Ich dachte, das ist ein schönes Zeugnis. Wenn man dann im Alter dieses Zeugnis ablegt, keiner wird zu Schanden, der sein Leben dem Herrn Jesus übergeben hat, Heilsdurchführung. Und dann kommt das Dritte, die Heilsvollendung. Wir warten auf ihn, den Retter. Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, hinein in die Gleichförmigkeit der Herrlichkeit seines Leibes. Gehen wir zu dem dritten Strahl, steht Epheser 6, Vers 15, Evangelium des Friedens. Frieden ist ja ein schönes Wort. Im Griechischen heißt es Eirene, wird wiedergegeben, man spricht wieder miteinander. Und das merkt man ja, wenn Leute im Streit sind, die sprechen nicht miteinander, nicht? Aber wo Harmonie und Frieden ist, dann teilt man sich gerne einander mit. Hebräisch heißt das Wort Frieden Shalom, kennen wir alle. Ist fast nur schöner in seiner inneren Bedeutung. Shalom heißt Heil, heißt Wohlbefinden, heißt unversehrt sein. Es ist wunderbar, wenn man die ganzen Worte des Friedens sich ansieht. Man wird einfach in dieses Heilsein mit hineingenommen. Aber die Bibel sagt, und das wissen wir vielleicht aus unserem eigenen Leben, es gibt auch eine Zeit ohne Frieden. Und die Bibel nennt einige Gründe, wenn man keinen Frieden hat. Da gibt es in 2. Chroniker 15, 3 bis 5 ein Wort, da heißt es dreimal, sie waren ohne den wahren Gott. Sie waren ohne den lehrenden Priester. Sie waren ohne das Gesetz, wir würden sagen ohne das Wort. Wo immer ein Leben fern von Gott ist, fern von göttlicher Unterweisung, ein Leben ohne das Wort Gottes, da wird nie Friede sein. Deswegen ist es so schön, wenn dieser Mangel behoben ist, und dieser Mangel ist behoben, wenn man Evangelium der Gnade und Rettung erlebt hat. Dann sagt die Bibel weiter, immer wenn Sünde da ist, dann wird der Friede gestört. Und deswegen ist ja das Wunderbare, dass wir diesen Frieden Gottes erlebt haben, als er uns die Sünde vergeben hat. Und wir spüren manchmal, ja, wenn manches vielleicht nicht so geordnet war, wie es hätte geordnet sein sollen, dass dann auch ein Mangel am Frieden da ist. Man sollte es immer wieder ins Licht hineinstellen und sich immer wieder neu erfreuen, dass er der Gott des Friedens ist und uns seinen Frieden mitteilt. Dann sagt die Bibel noch weiter, der Gesetzlose hat keinen Frieden. Wenn man nicht auf die Ordnungen Gottes eingeht, Wir haben auch im Evangelium ein Gesetz des Geistes des Lebens. Wir haben nicht mehr das Gesetz von Sinai, aber ein Gesetz des Geistes des Lebens. Das ist eine Übereinstimmung mit der Gnade, die uns erzieht. Wenn wir in diesen Wegen gehen, dann stehen wir im Frieden Gottes. Darum ganz kurz noch ein paar Worte über den Weg hin zu dem Frieden. Wir kennen alle die schönen Worte Jesu. Er hat einmal gesagt zu den Jüngern, euren Frieden, den lasse ich euch. Also wenn wir meinen, wir haben Frieden, den will der Herr uns gar nicht nehmen. Aber das andere ist viel wichtiger. Dann sagt er, meinen Frieden, den gebe ich euch. Da möchten wir unser Herz weit öffnen für ihn, dass wir seinen Frieden bekommen. Und wenn wir allein den Herrn einmal begleiten auf seinem ganzen Erdenleben und wir lesen alle Berichte sorgfältig, dann merken wir, welch ein Friede, welch ein Wohlsein, welch ein Heilsein in ihm gewesen ist. Meinen Frieden gebe ich euch. Wir erfahren es dann, Paulus schreibt es so schön, Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott oder haben wir Frieden Gott gegenüber. Hängt doch wunderbar mit dem Evangelium der Errettung zusammen. Wenn wer den Namen des Herrn anruft und errettet wird, der tritt dann auch hinein in die Rechtfertigung des Lebens. Und dann hat er auch Frieden mit Gott. Und dann treten wir ein mit Paulus in dieses schöne Zeugnis, das er in Epheser 2 ausgesprochen hat. Er ist unser Friede. Er, der Friedefürst, gibt uns seinen Frieden. Und dann können wir sagen, er ist unser Friede. Und weil das Leben ja manchmal nicht so einfach ist, kommen so manche Dinge, die wir nicht gleich unter den Füßen haben. Dann haben wir ja die Anweisung, Philipper 4 und andere Stellen, wir sollen all unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Gebet mit Flehen und mit Danksagung. Das sagten wir im Gespräch, nicht? Danksagung ist so wichtig, dass wir die Danksagung bei allen Bitten, bei allen Flehen nicht vergessen. Und dann kommt ja das Wort, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Sinne bewahren. Wir sollten es also nie vergessen, all die Dinge unseres Lebens immer wieder dem Herrn hinzulegen, darzulegen, um dann die Erfahrung zu machen der Gott des Friedens. Und gerade der Gott des Friedens ist es ja, der uns zu seinem herrlichen und zu seinem wunderbaren Ziel bringt. Ich möchte doch das schöne Wort lesen aus 1. Thessalonicher 5, 23, wird allen bekannt sein, wird ja sehr oft als Segenswort gelesen nach der Versammlung. Er selbst aber, nämlich der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt in der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, er wird es auch tun. Dieser eingerahmt in die Worte, er selbst aber, er tut es. Und am Ende, treu ist, der euch ruft, er wird es auch tun. Also eine wunderbare Umklammerung, Zufassung von ihm, der Geborgenheit. Und zwar er selbst, der Gott des Friedens. Er will ein wunderbares Werk in uns allen haben. Heiligen. Gott ist heilig und will auch uns heilig machen. Das ist kein Gesetz, das ist Evangelium, das ist Freude, dass wir seiner göttlichen Natur teilhaftig werden dürfen. Und das sagt der Apostel Paulus nach Geist, Seele und Leib. Im Geist und in der Seele dürfen wir es anfänglich jetzt schon in unserem Glaubensleben haben. Aber hier ist auch noch der Leib gemeint. In dieser vollkommenen Weise, wer wir es dann haben in der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist etwas Wunderbares, dass wir das hier dann sehen dürfen. Der Gott des Friedens, der Gott des Heilseins, will uns alle in das volle Heil hineinführen, nach Geist, Seele und Leib. Etwas Wunderbares, dass wir nicht nur dem Geiste nach errettet werden, dass am Ende unseres Glaubenslebens auch unsere Seele in das Gottesleben hineingeführt wird, dass Gott auch unseren Leib verwandeln wird. So wunderbar wird es gesagt in 1. Korinther 15, was verwest ist, sieht Unverweslichkeit an. Und wir, die wir dann dabei sein dürfen, wenn der Herr es will, wenn er wiederkommt, wir sind noch Sterbliche und wir ziehen dann Unsterblichkeit an. Er selbst, der Gott des Friedens, führt uns zum Ziel. Und jetzt noch das vierte, Evangelium der Herrlichkeit. Es steht 1. Timotheus 1, Vers 11. Da steht nur ein wunderbarer Zusatz dabei, den habe ich jetzt gar nicht genannt. Es heißt genau, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Gott ist glückselig, wenn Evangelium der Herrlichkeit verkündigt wird. Und da müssen wir sagen, das geschieht vielleicht sehr wenig. Und das schafft wohl auch einen großen Mangel unter Kindern Gottes. Denn der Herr hat gesagt, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Wozu? Auf dass sie alle eins sein, gleich wie wir eins sind. Und wie mangelt es unter Kindern Gottes an diesem wunderbaren Einssein, so wie der Vater und der Sohn eins sind. Wenn der Herr uns teilhaben lässt an dem Evangelium der Herrlichkeit, worüber er selbst glückselig ist, dann wird es uns auch ein tiefes Anliegen sein, mit allen Kindern Gottes in dieser wunderbaren Einheit zu sein. Und die Zielsetzung für die Gemeinde Gottes ist ja, dass wir hinangelangen zu der Einheit des Glaubens, zu der Einheit der Erkenntnis des Sohnes Gottes, dass wir hinanwachsen zu dem vollkommenen Mann, zu der Fülle des ganzen Christus. Dafür brauchen wir Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Und dann haben wir noch in 2. Korinther 4, Vers 4, das Evangelium der Herrlichkeit des Christus. Jetzt möchte man fragen, ja, wo finden wir überall dieses Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das Evangelium von der Herrlichkeit des Christus? Also ganz gewiss nicht nur im Neuen Testament. Sicherlich für uns am leichtesten und am schnellsten da zu finden. Aber wenn wir daran glauben, Evangelium Gottes zuvor verheißen, in heiligen Schriften, also im ganzen Alten Testament, dann sollten wir etwas von dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes auch schon im Alten Testament finden. Im Psalm 84 gibt es diese schöne Wort, wenn wir auswendig kennen, das Vers 11 wohl. Gott gibt Gnade und Herrlichkeit. Unser Anfang, Gnade, Ende jetzt, Herrlichkeit. Gott gibt beides. Gott gibt Gnade und Herrlichkeit, ja noch mehr. Er will kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Kein Gutes. Er selbst ist der Gute. Er will also dem Evangelium der Gnade und der Herrlichkeit sich selbst uns mitteilen, dass wir wirklich Teilhaber, wie die Schrift es sagt, der göttlichen Natur werden. Ich denke gerade daran, ich habe vorhin in einer kleinen Sonntagskonferenz in der ersten Stunde einmal über die Gnade gesprochen und in der zweiten Stunde über die Herrlichkeit. Eben von dem Wort Gnade und Herrlichkeit. Kam nachher eine Schwester zu mir und sagte, also Bruder Körnchen, das mit der Gnade, das ist bei mir eingegangen, ganz wunderbar. Aber wissen Sie, mit der Herrlichkeit, da habe ich Schwierigkeiten. Mag wohl damit hängen, dass wir einmal wenig Verkündigung der Herrlichkeit haben, mag auch damit zusammenhängen, wie erfassen wir Herrlichkeit nicht? Wie verstehen wir Herrlichkeit? Was ist Herrlichkeit? Manche meinen, dass sie von den Worten aus dem Urtext ein Verständnis finden. Hebräisch soll zwar Kabot heißen, soll heißen schwer machen, gewichtig machen. Mag sein, dass man, je mehr man in die Herrlichkeit Gottes hineinkommt, auch ein inneres Gewicht bekommt von dieser göttlichen Größe, von dieser göttlichen Herrlichkeit. Im Neuen Testament heißt es Doxa. Gibt man gern wieder mit Strahlen, Lichtglanz, überirdischer Lichtglanz. Man versucht also irgendwie, das uns nahe zu bringen. Und es liegt ja irgendwie in allem etwas drin von diesem wunderbaren Wort der Herrlichkeit. Aber ich glaube, wir sollten immer wieder, unser Bruder hat ja so schön am Anfang gebetet vom Wort Gottes. Was das Wort Gottes ist, welcher Schatz, welcher Reichtum. Dass wir immer wieder in das Wort Gottes hineingehen. Ja, vielleicht, wenn wir gestern Abend denken an den Mose, der hineingenommen wurde in die Herrlichkeit Gottes und dann dieses Gebet hatte, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Dass auch dieses Gebet mehr in unser Leben hineinkommt. Vielleicht noch mehr das Danken, nicht? Wenn wir noch einmal das Wort denken, dass der Herr Jesus gebetet hat. Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Dass wir dafür danken, ja, unvorstellbar, nicht? Dass wir die gleiche Herrlichkeit, die der Sohn empfangen hat, dass sie uns gegeben wird. Da spüren wir Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Im ganzen Evangelium wird uns die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Christus mitgeteilt. Ich möchte ein Wort lesen aus dem 2. Thessalonicher Brief. Vers 14 und 15. Wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium. Wozu? Zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Berufen durchs Evangelium. Und im Evangelium finden wir dann zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe dann bei Heinrich Langenberg gelesen, dass er dieses Wort Erlangung, es kommt fünfmal vor im Neuen Testament, er gibt es wieder mit Vollaneignung. Und das hat mir einen tiefen Eindruck gemacht, gerade hier an dieser Stelle. Wir dürfen eintreten in die Vollaneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus durch das Evangelium. Würde sie also genau decken mit dem Gebet des Herrn Jesus, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihm gegeben. Dass wir, wenn wir diese Worte der Herrlichkeit lesen, immer wieder dahin kommen, Vollaneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir dann beim Bibellesen auf das Wort der Herrlichkeit Acht geben, kommt sehr häufig vor. Von den vier Worten, die wir kurz uns angesehen haben, kommt die Herrlichkeit am häufigsten vor im Neuen Testament. Da haben wir zum Beispiel das Wort von dem Vater der Herrlichkeit, steht Epheser 1, Vers 17. Dass der Vater der Herrlichkeit euch gebe, den Geist der Weisheit, den Geist der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Wir merken, wenn wir von diesem Evangelium der Herrlichkeit berührt werden, gibt es ein göttliches Schenken. Der Vater der Herrlichkeit gibt uns dann. Oder dann gibt es die Umkehrung, die heißt dann Römer 6, Vers 4, die Herrlichkeit des Vaters. Der hat den Herrn Jesus aus dem Tode wiedergebracht und hat uns hineingestellt in die Neuheit des Lebens. Die Herrlichkeit des Vaters stellt uns hinein in die Neuheit des Lebens. Es gibt eine Altheit des Lebens und es gibt eine Neuheit des Lebens. Wenn man fragt, was ist eigentlich die Neuheit des Lebens? Wenn man sich gerade die Stelle ansieht, da in Römer 6, da kommt fünfmal das Wort Sünd vor. Diese ganz enge innere Beziehung mit Jesus. Da sagt Paulus, wir sind mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben, mit auferstanden und leben mit ihm. So in das Innerste mit dem Sohn Gottes hineingenommen. Das ist Neuheit des Lebens. Ein Geschenk von der Herrlichkeit des Vaters. Dann haben wir ein Wort, da heißt es, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, da als er noch in seiner alten Heimat war. Wir müssen uns mal vorstellen, in einem wunderbaren Land hat er gelebt, in wunderbaren Verhältnissen, von einer großen Familie umgeben und plötzlich zieh hinaus, lass alles zurück. Wer kann das? Stellen wir vor, wir kriegen jetzt das Wort, wir sollten alles lassen, was wir haben. Irgendein fremdes Land ziehen, das wir nicht kennen. Da kann man nur erklären und verstehen, wer erschien ihm? Der Gott der Herrlichkeit. Wenn man in diesen Lichtglanz seiner Herrlichkeit hineingenommen wird, dann ist es möglich. Und der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten ließ, der ist es, der in unsere Herzen hineingeleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Hier werden wir hineingenommen in diese wunderbare Herrlichkeit unseres Gottes. Ja, so können wir fortfahren, noch einiges von der Herrlichkeit zu sagen. Ach, vielleicht noch dieses schöne Wort, Hebräer 2, Vers 10. Der Vater will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Das ist diese große Botschaft des Evangeliums, der Gnade, der Rettung, des Friedens, der Herrlichkeit. Gott hat große Gedanken über jeden Einzelnen von uns. Einer hat gesagt, Gott hat dein Leben groß angelegt. Gott will es aus der Kleinheit unseres Lebens herausnehmen, in diese herrliche, wunderbare Berufung. Der Vater will viele Söhne hineinführen in die Herrlichkeit. Und da möchte der Herr uns segnen mit seinem Wort, mit diesem Evangelium, das er uns geschenkt hat in seinem Sohn. Noch einmal Evangelium der Gnade, Evangelium der Errettung, Evangelium des Friedens und Evangelium von der Herrlichkeit des glückseligen Gottes.